bei der Spielergeneration ist auch nochmal, hat auch Corona noch eine Menge dazu beigetragen, wo die eben gemerkt haben, dass es eben auch noch viele Dinge gibt, die nicht mit Fußball zu tun haben. Mhm. Nur da kann man auch nicht alle Spieler über einen Kamm scheren. Es gibt eben auch viele Spieler, auch in unterschiedlichen Vereinen habe ich kennengelernt, für die ist doch noch Fußball die Nummer eins.
Von meinem heutigen Gast stammt die Aussage, ich werde nie everybody's darling sein. Er ist ein Mann, der polarisiert, meinungsstark, unerschrocken und durchaus konfrontativ. Gleichzeitig schlummert er eine ganz weiche Seite, vor allen Dingen, wenn es um die Liebe seines Lebens geht, den Fußball. Diese Liebe begleitet ihn seit Jahrzehnten, die er als Trainer mit Leib und Seele auslebt. Trotz seiner 51 Jahre ist er im Kopf jung geblieben, nicht zuletzt aufgrund seiner täglichen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Heute reden wir aber hauptsächlich über seine Höhen und Tiefen im Leben als Fußballtrainer. Herzlich willkommen im MV-Sport-Podcast Heimvorteil, Bodo Gadomski. Bodo, schön, dass du hier bist. Ich fange mal so an. Von wem stammt wohl der Satz, ich beende meine Trainerlaufbahn im Alter von 55 Jahren bei Germania Haunhorst?
Von Bodo Gadomski, von mir.
Genau, wenn ich jetzt richtig rechne, hast du da noch 4 Jahre Zeit. Wie sieht's aus mit der Zukunftsplanung? Kann das hinhauen?
Aber ich kann jetzt schon antizipieren, dass das nicht der Fall sein wird, weil ich mich momentan in Niedersachsen, wo ich mich momentan im Fußballbereich befinde, sehr, sehr wohlfühle. Und ich denke, so ich gesund und munter bleibe und fit bleibe, dann auch noch in Niedersachsen als Trainer tätig sein werde. Und nicht in Haunhorst, weil sich, ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wann ich die Aussage getätigt habe, wahrscheinlich schon 20 Jahre her?
Fast. Also am 1. Februar 2011 hast du das mal in einem deiner zahlreichen Interviews für uns gesagt. Ja, muss man sehen, ne? 4 Jahre ist noch eine lange Zeit. Du hast es angedeutet, du bist gegenwärtig in Niedersachsen tätig, konkret bei der U23-Mannschaft des SC Spelle-Fennhaus. Was reizt dich daran, diese ja doch sehr junge Mannschaft mit vielen Talenten, denke ich mal, zu trainieren?
Was mich daran reizt, ist, dass ich diesmal gar nicht so, sonst stehe ich an meinem Mittelpunkt irgendwo im Verein und jetzt kann ich so ein bisschen in der zweiten Reihe arbeiten, mit Talenten arbeiten. Das habe ich eigentlich immer schon gerne gemacht. Und wir spielen in der Bezirksliga eine gute Rolle. Im letzten Jahr sind wir Zweiter geworden, in dieser Saison sind wir Sechster geworden. Wir werden uns jetzt weiter verjüngen und Aufgabe ist es einfach, junge Spieler zu entwickeln. Nicht nur fußballerisch, sondern ich nerv die natürlich auch manchmal so im menschlichen Bereich, ne, wie man Umgangsformen, Werte und Normen versuche ich zu vermitteln und so über das Fußballerische hinaus. Und da bin ich mit Sicherheit manchmal auch ein bisschen anstrengend und da kommt dann auch vielleicht so ein bisschen Trainer alter Schule raus und wie die sich abzumelden haben und wie man sich zu begrüßen hat und so. Diese Dinge, die sind für mich eben auch ganz wichtig. Aber insgesamt macht mir das Spaß, ein toller Verein. Gar nicht so weit weg von Rheine und trotzdem weit weg. Also Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kann man im Fußball natürlich, wird auch 11 gegen 11 gespielt, aber ansonsten hat es schon sehr viele große Unterschiede auch.
Ich da kurz einhaken darf, beim Thema Umgangsform spielt auch so ein bisschen dein Berufsleben rein. Du bist ja als Lehrer, glaube ich, an einer Realschule tätig. Ist das dafür quasi auch, ich will nicht sagen prädestiniert, aber dir wichtig, das nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch deinen Fußballern zu vermitteln, wie man sich zu verhalten hat im Leben?
Ja gut, ich bin da irgendwann mal Lehrer geworden, um Schülern Wissen zu vermitteln und das wird leider immer weniger, sondern es geht einfach darum, wie man sich zu benehmen hat, Umgangsformen. Dass Pünktlichkeit wichtig ist, dass Höflichkeit wichtig ist und das geht leider immer mehr verloren und das müssen wir Lehrer versuchen, ein bisschen auszubaden oder wir müssen das ausbaden und eben versuchen, die Schüler dahin zu bringen, dass es eben auch noch andere Dinge gibt als Egoismus, ich immer an erster Stelle und ist aber ein harter Weg und ich sag mal so, ich bin jetzt seit 24 Jahren als Lehrer tätig. Ob ich das Ganze nochmal so machen würde, da rede ich auch mit den Referendaren immer drüber, die neu zu uns kommen oder Praktikanten. Es ist also nicht mehr der Beruf, den man mal irgendwann erlernt hat. Aber das ist ja bei dir ähnlich im Job. Vor 10 Jahren wusstest du gar nicht, was Podcast ist. Und jetzt sitzen wir hier und machen sogenannten Podcast. Und also der Wandel, der ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern ist auch in Berufen angekommen. Und ja, mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Einige Jahre muss ich ja noch in der Schule oder darf ich noch verbringen in der Schule. Aber ich bin genauso gerne oder viel lieber auf dem Fußballplatz. Und das muss man einfach sagen. Und die beiden Dinge haben auch gar nicht so viel miteinander zu tun, weil gerade auch Sportunterricht in der Schule und Fußballtraining, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Du bist seit 25 oder seit mehr als 25 Jahren als Trainer im Geschäft. Was sind die wesentlichen Unterschiede in deiner wöchentlichen Arbeit von damals zu heute?
Ja gut, da muss man ein bisschen mehr ausholen. Ich sag mal, ich kann mal drei Beispiele nennen, die sich wo sich der Fußball verändert hat und gewandelt hat. Ich habe mir auch so ein paar Sachen natürlich durch den Kopf gehen lassen. Kadergröße. 1995 hast du 2 Torhüter und 16 Feldspieler gehabt.
Ja.
So, du hast auch mal Fußball gespielt.
Ja.
Auch recht erfolgreich bei Mauritz. Und dein Trainer damals, der hatte wahrscheinlich 2 Torhüter und ihr hattet 14, 15, 16 Feldspieler.
Gundolf Lorenz, der Vater von Marc Lorenz.
Ja.
Unter anderem.
Der ist damit klargekommen. So.
Und Engelbert Hagemeyer.
Engelbert Hagemeyer ist ja auch ein Begriff in der Amateurfußballszene, vor allem in Münster.
Genau.
Ich sag mal, 10 Jahre später, 2005, waren es vielleicht 2 Torhüter und 18 Feldspieler. Und heute brauchst du, und wenn du dir die Kaderlisten durchliest von den Vereinen, da hast du immer 3 Torhüter. Weiß auch nicht, warum das so ist, aber immer 3 Torhüter und 24 oder 26 Feldspieler. Das hat damit zu tun, dass eben Fußball nicht mehr Nummer 1 ist. Marcel Langenströder, Cello, hat mir gesagt, Bodo, früher haben wir alles um den Fußball herum geplant und heute wird der Fußball in die anderen Sachen versucht einzuplanen. Und deswegen, ich bin immer da. Ja, also ich fahre nicht in Urlaub, es gibt auch Trainerkollegen, die in Urlaub fahren, es gibt Spieler, die in Urlaub fahren. Ich bin immer da, ich bin bei jedem Training, ich bin bei jedem Spiel und ich kann das auch nicht ganz verstehen. Aber das ist eben so, ich glaube auch, gerade jetzt auch bei der Spielergeneration ist auch nochmal, hat auch Corona noch eine Menge dazu beigetragen, wo die eben gemerkt haben, dass es eben auch noch viele Dinge gibt, die nicht mit Fußball zu tun haben. Nur da kann man auch nicht alle Spieler über einen Kamm scheren. Es gibt eben auch viele Spieler, auch in unterschiedlichen Vereinen habe ich kennengelernt, für die ist doch noch Fußball die Nummer 1. Also das ist ein Punkt, Kadergröße, muss man eben mehr machen. Dann ist eben auch, da lächeln jetzt vielleicht viele drüber, Vereinbarung von Testspielen. Früher hat man den Telefonhörer die Hand genommen, hat mit dem Trainerkollegen gesprochen, wie läuft's gerade, ne? Und dann hat man am Ende, soll man nicht mal ein Testspiel im Sommer machen oder soll man ein Testspiel im Winter machen? Findet heutzutage auch noch nicht mehr so oft statt, wenn ich das mal so ausdrücken möchte, sondern ganz oft wird's durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder per WhatsApp abgesprochen, diese Termine, so dass die Leute, viele können ja gar nicht mehr telefonieren. Ne? Viele Menschen.
Oder ungern.
Ungern, ja, die telefonieren nicht. Ne? Alleine schon Spielergespräche, wenn du mit Spielern sprichst, auch in den letzten 10 Jahren. Du vereinbarst ein Gespräch, du triffst dich mit denen und dann sagst du, wir telefonieren dann in 10 Tagen und dann kommt eine kurze Nachricht per WhatsApp, ich habe mich anders entschieden und dann wirst du blockiert. Und das ist, so ist die heutige Generation. Und es ist einfach auch ein Wandel, das ist einfach, Fußball ist weichgespült. Das ist also ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wenn du was sagst, musst du genau überlegen, was du sagst. Du kannst die Spieler, den musst du erstmal sagen oder vielen Spielern erstmal sagen, was sie gut machen. Und dann kann man vielleicht auch mal kritische Dinge ansprechen.
Und das war früher anders.
Das war früher anders. Und was natürlich eben sich so ein bisschen auch gewandelt hat, und das ist ja auch ganz normal, so wie man früher mit Spielern gesprochen hat, das geht eben auch nicht mehr. So, das muss man eben, man muss sich der ganzen Geschichte anpassen. Und wenn ich mich ja darüber aufregen würde, dass Spieler in Urlaub fahren oder dass die nicht rechtzeitig für eine Klausur gelernt haben und dann sich abmelden, weil sie lernen müssen, dann entweder nehme ich das an oder ich nehme es nicht an oder ich nehme das an und man muss sich eben auch so ein bisschen anpassen, das schaffe ich auch, aber man sollte nie seine Werte, ob als Fußballtrainer oder als Mensch, über den Haufen werfen und das wird auch bei mir immer so bleiben, solange ich lebe, dass ich eben ehrlich bin, zuverlässig bin und Dinge anspreche, die ich gut finde und die ich auch nicht gut finde und das ist nicht immer ganz vielleicht nicht immer überall gut angekommen.
Gibt es denn Spieler, die trotz dieser Tatsache, dass sie nicht mehr alles dem Fußball unterordnen, groß werden können? Hast du auch solche Spieler trotzdem noch erlebt, die sagen, Trainer, sorry, wir sind 2 Wochen vor Saisonstart, ich muss jetzt aber trotzdem nochmal mit meiner Freundin eine Woche in Urlaub fahren. Gibt es trotzdem für diese Jungs die Möglichkeit, viel zu erreichen? Oder sagst du, dadurch verbauen die sich schon relativ viel?
Ja, dadurch, dass das viele machen, verbauen die sich nicht viel, weil es einfach tagtäglich ist. Ne? Man muss ja nur die Zeitungsartikel lesen, auch die ihr schreibt, wie viele Spieler da immer fehlen, aus privaten, persönlichen oder Urlaubsgründen. Das ist ja nicht auf einen Verein bezogen, sondern das ist ja ist eben so.
Auch darunter mal ein Strich, Bodo, kommen wir mal zu dem Thema, das dich betrifft als, ich sag mal, älterer Spieler, als älterer Fußballer. Wie war das damals am Ende deiner Spielerlaufbahn? Warum hast du aufgehört und warum bist du dann ein relativ junger Fußballtrainer geworden? Wie kannst du dich an diese Zeit erinnern?
Also ich habe ja nicht freiwillig aufgehört, Fußball zu spielen, sondern ich hatte eine ganz, ganz schwere Krankheit mit 22. Ich bin also vom SV Mesum, wo ich eine sehr gute Saison gespielt habe, bin ich zum 1. FC Gießen weggewechselt. Mhm. Und da lief das vom ersten Tag an nicht. Und bei mir, und ich fühlte mich auch unwohl, und dann ist eben im Herbst eben eine schwere Krankheit festgestellt worden, die mich eben ja fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt hat und wo ich nicht studieren konnte, wo ich keinen Sport machen konnte, wo ich nicht Fußball spielen konnte. Und als ich dann wieder einigermaßen gesund war, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr das Niveau erreichen kann, was ich vorher erreicht habe.
Wie hoch hast du gespielt?
Das war damals in der Landesliga beim FC Gievenbeck. Und das muss man ja auch ein bisschen relativieren. Früher waren die Ligen ja alle noch, das war eine andere, ganz andere Struktur. Ne? Also was früher Oberliga war, das war Dritte Liga. Ich sag mal, wenn ich Ede Korn immer mehr beim Tennis treffe, ne? Und der hat früher eine Oberliga gespielt, das war Dritte Liga, und heute ist Oberliga Fünfte Liga. Deswegen muss man das alles relativieren. Und das war eine gute Liga früher, und in Gievenbeck, da ist damals der neue Sportpark eingeweiht worden, haben wir gegen Schalke 04 gespielt, sowas vergisst man nicht. Und nur da war ich eben auch schon nicht fit. Ja, und dann habe ich dann mit 23 überlegt, was mache ich? Und da hat mich damals Ernst Happe, ich habe ja schon immer Jugendmannschaften trainiert. Ich bin ja in Hauenhorst, ne? Bei Eintracht Rheine. Also ich bin ja, seitdem ich 16 bin, habe ich immer Mannschaften trainiert, manchmal auch zwei Mannschaften gleichzeitig, zu Spielertrainerzahlen in Hauenhorst. Drei Mannschaften zeitgleich trainiert. Und dann eben mit 23 war es dann eben so, da hat mich Ernst Happe, der leider nicht mehr lebt, der ehemalige Fußballobmann von Gemeinde Hauenhorst, gefragt, Bodo, kannst du das nicht machen? Bei uns, da war Hauenhorst, hat in der Kreisliga B gespielt, und dann habe ich das gemacht, und dann sind wir auch aufgestiegen in dem Jahr, und das war ein schönes Jahr, und dann hat man eigentlich die Saison dann die Kreisliga A geplant, und dann kam der Anruf von einem gewissen Alfred Werner, der ja hier im Hause auch bekannt ist.
Genau.
Und dann begann vielleicht so mit das spannendste Kapitel meiner Trainerlaufbahn.
Du erwähnst es gerade, du warst als ganz junger Trainer beim FFC Heike, ja, kann man sagen, einer der Geburtshelfer im reiner Frauenfußball. Muss man ja so sagen.
Also der Geburtshelfer schlechthin ist Alfred Werner.
War Alfred Werner, so, deshalb warst du ja vielleicht die männliche Hebamme in diesem Zusammenhang. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Ende der 90er Jahre.
Ja, das war natürlich ganz verrückt. Also es war ja früher so, das wissen ja auch die wenigsten noch, früher war es so, sonntags morgens, 11 Uhr, Jahnstadion, da waren immer 800, 1000, 1200 Zuschauer.
Bundesliga-Fußball.
Bundesliga-Fußball, da waren ganz viele Amateurspieler, die von Neunkirchen, von VfB damals, von allen Reihen, die haben sich um 11 Uhr da getroffen. Ich weiß, Patrick Kapke war immer da. Und wir haben uns dann eben, da wurde Fußball geguckt, Frauenfußball geguckt, und dann ist man hinterher zu seinem Spiel hingefahren. Und das war en vogue, sagt man heutzutage. Ne? Da war man im Jahnstadion, sonntags um 11 war man im Jahnstadion. Und ich war auch immer da. Ja, und dann hat Alfred mich irgendwann angerufen, spät abends. Und Bodo, du musst zu mir kommen. So, wir kennen uns schon. Er war früher mein F-Jugendtrainer in Gellendorf, und dann hat er gesagt, komm vorbei. Und dann bin ich zu ihm hingefahren, an die Sohnburgstraße,
wo er wohnt.
Und dann haben wir uns die ganze Nacht unterhalten. Und dann hat er mir in meinen Augen von damals ein super Angebot gemacht, aber wenn ich heute mir den Vertrag von damals angucke, hat er mich vielleicht auch ein bisschen veräppelt, aber ich fand das eben gut und toll, und dann habe ich das gemacht, und dann musste ich aber erstmal bei Hauenhorst rauskommen irgendwie, da war Anne Hagemeyer noch erste Vorsitzende, und da war ich auch noch jung, die konnten mir dann auch nicht so richtig böse sein, und dann habe ich das gemacht. So, und
obwohl du da schon im Wort gestanden hast.
Ja,
okay.
Da habe ich im Wort gestanden, aber Anne Hagemeyer hat gesagt, mach es, Bodo.
Ja.
Und dann war ich da, und dann ging das los. Ne? Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, ne? Radio RST, Aktuelle Stunde, standst du im Kicker, jeden zweiten Tag bei euch in der Zeitung, da war die MZ noch da und da, das war vielleicht für mich als junger Trainer auch, das war einerseits schön, aber andererseits eben auch, hat man damit sicher auch den einen oder anderen Fehler begangen und dass man da vielleicht auch ein bisschen ja verrückt wurde, weil man dachte, man ist ein ganz toller Trainer. Das war auch war mir dann da noch nicht bewusst, aber eben später. Und die Saison ist gut angefangen. Wir haben den Hermes Cup gewonnen, sogar in der Sportschau übertragen worden mit einem kurzen Artikel. Also
was war das damals, der Hermes Cup?
Das war das Saisoneröffnungsturnier von allen 12 Bundesliga-Mannschaften.
Ach, sowas gab es damals, okay.
Genau, und da sind wir. Haben wir das Turnier gewonnen. Kerstin Garefrek wurde als Torschützenkönigin ausgezeichnet und ja, und dann die Saison ist dann eben nicht ganz so optimal gelaufen und Alfred ist natürlich auch, es war sein Kind und er wollte dann auch immer noch mitbestimmen und du musst du das machen und das machen, Bodo, sonst ist der und der sauer und ich habe das auch dann alles, ich habe natürlich auch auf ihn gehört, das war natürlich auch, aber ich habe nicht immer auf ihn gehört.
Ja.
So, und weil ich nicht immer auf ihn gehört habe, war er dann vielleicht auch manchmal sauer. Und dann hat er dann irgendwann im Frühjahr, da waren wir, glaube ich, ob wir da 10., 11. waren, aber es war noch alles möglich, hat er dann gesagt, Bodo, jetzt mache ich das wieder. Und
So lief das,
aber trotzdem eine wunderschöne Zeit. Ne? Ich sag mal, Jolanta Nitschipor, das kennen auch noch die, das war polnische Nationalspielerin. Wir haben gegen Polen gespielt in dem Jahr und es war einfach eine schöne Zeit, eine schöne Erinnerung. Und immer wenn ich Schlami oder Moni wiedersehe, Moni Boll oder Manuela Schulte-Albert heißt sie heute.
Die Mutter von Robin Schulte-Albert.
Genau. Okay. So, und da immer wenn wir uns treffen, dann lachen wir über die damalige Zeit. Das waren einfach wilde Partys auch, ne? Das waren
Mannschaftspartys.
Nee, auch so diese offiziellen, ne? Hallenmasters, dann dieser Cup vor der Saison, wo dann alle Mannschaften in einem Hotel gefercht waren und ja, und ich als junger Mann dazwischen, das ist doch auch nicht immer so einfach, dann sich auch richtig und vernünftig zu verhalten, was mir meistens aber gelungen ist.
Mhm. Ja, durchaus.
Meistens, ne?
Ja. Ja, hoffe ich mal, Bodo, auf jeden Fall. Denkst du, dass es ein Unterschied war, dass du damals eine Frauenmannschaft trainiert hast, als wenn du damals als junger Trainer eine Männermannschaft trainiert hast, in deiner Entwicklung als Trainer?
Ja gut, dass der Frauenfußball, gerade der Frauenspitzenfußball auch nochmal anders ist, dass da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, das ist nun mal so und da war ich dann teilweise auch ein bisschen naiv, wahrscheinlich noch, ne? Ich bin ja ein Kind vom Lande und habe ich dann eher so nur den Fußball gesehen, aber Frauenfußball ist eben noch ein bisschen was anderes und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern die waren immer da, die Frauen, die hatten keine Wehwehchen, die haben nie Aua gesagt, die haben gebissen. Und wer mal mit so einer Kerstin Garefrek auf dem Trainingsplatz gestanden hat und dann auch mal gegen die gespielt hat, da ist dann eben schon auch richtig Niveau gewesen. Und aber es ist eben schon speziell und deswegen gibt es ja auch viele Trainer, die nur im Frauenbereich tätig sind und es gibt viele Trainer, die nur im Männerbereich tätig sind. Und ich glaube, das war ein Kapitel. Ich bin trotzdem der größte Fan mit von unserer Speller Frauenmannschaft und die jetzt das Finale erreicht haben im Bezirkspokal wann war das denn? Am Mittwoch. Und ich beobachte den Frauenfußball. Aber ich muss auch ganz klar sagen und da auch mal eine Lanze brechen für Alfred Werner, der hat also der Stadt Rheine viel geschenkt, viel Gutes getan und der FFC Alke Rheine fehlt in Rheine. Das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich auch. Mhm. Es fehlt also so ein zweiter Fixpunkt hier, wo man einfach hingehen kann. Und die Zeit kann man nicht zurückdrehen, aber die Leute, die das wissen, sonntags 11 Uhr Jahnstadion, Frauenfußball gibt es leider nicht mehr.
Ja, es ist durchaus schade, dass der Verein mittlerweile liquidiert ist, sag ich mal. Zu dir nach deiner Heike-Zeit, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, kam, glaube ich, nochmal eine Phase Germania Haunors. Dann bist du so ein bisschen, um das ein bisschen so locker zu formulieren, Flügge geworden und es begann deine Zeit, ich glaube, über die SG Telgte, Münster 08, Wacker Mecklenburg, später wieder zurück in den Steinfurter Raum zum TuS Altenberge. Ein Thema möchte ich da herausgreifen als Trainer bei Münster 08, Thema Punktabzug zum Saisonende, was euch einen großen sportlichen Erfolg, glaube ich, gekostet hat. Kannst du das nochmal beschreiben?
Also das war die beste Fußballmannschaft, die ich so trainieren durfte. Die haben wir auch über 3 Jahre hinweg aufgebaut. Und dann hatten wir Ostern, das Jahr weiß ich nicht mehr, ich bin Mitte der 2000er gewesen, erst 2004, 2005, 2006, in der Zeit muss das gewesen sein, hatten wir 7 Punkte Vorsprung, 5 Spieltage vor Schluss und dann ist uns das Gleiche passiert wie in diesem Jahr Bockum-Hövel, Wir haben also den Spieler André Otto von Sportfreund Lotte verpflichtet als Vertragsamateur und da sind die Sozialabgaben nicht gezahlt worden. Und dann haben wir über Ostern dreimal gespielt, dreimal gewonnen und die Punkte sind uns abgezogen worden. Und da war ich natürlich auch nicht gut zufrieden und habe das eben auch dem Vorstand kundgetan und da bin ich auch aus der Haut gefahren und das war eben schade. Da sind wir eben um den Aufstieg gebracht worden und ja, schade. Aber immer wenn ich André Otto sehe, gucken wir uns auch an und sagen, ja, leider war das so. Mhm. Aber das war eben so mit meine schönste Zeit, gerade auch in Münster, eine ganz, ganz tolle Fußballmannschaft. Damals wir waren mit die Erste, die Viererkette eingeführt haben.
War Bezirksliga, es ging um Landesliga,
genau,
Aufstieg, glaube ich.
Genau, genau. Und ich gelte ja sonst eben vielleicht ein bisschen, nicht so als der Laptop-Trainer, aber wir waren damals mit die Ersten, die eben die Viererkette eingeführt haben und da hatte ich auch ein passendes Spielermaterial für. Aber trotzdem ist es eben ein dunkler Fleck, hätte ich gerne den Aufstieg mitgemacht.
Glaube ich gerne.
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5 einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
Mit Beginn deiner Zeit da in Techtelmünster, Mecklenburg, hast du ja auch immer mehr und andere Medienvertreter kennengelernt. Hast du dich von der Presse immer fair behandelt gefühlt, Bodo?
Also man muss das ja auch hier alles mal gucken. Ihr hattet ja hier in Rheine, hattet ihr eine Konkurrenzsituation zwischen der MV und der MZ, was ich gut fand. Damals wurde noch kritisch berichtet. Diese kritische Berichterstattung geht immer mehr verloren, sondern es geht wie im Leben. Man möchte niemandem wehtun, aber es ist eben so, ne? Fußball ist, da geht es auch um Gewinnen und Verlieren. Und und die Presse ist eben, die gehört dazu. Aber es ist einfach nicht mehr zu vergleichen mit damals, ne? Damals war das, ich glaube, das hat auch mit den neuen Medien zu tun, ne? Also früher, ich sag mal, die Leute standen hier um 18 Uhr bei euch vor der Redaktion und wollten die Ergebnisse haben.
Am Sonntag
18 Uhr. Waren die hier?
Haben wir ausgehängt damals.
Habt ihr ausgehängt? Ja. Ne? Und da wollte man noch Zeitung lesen. Ne? Und ich liebe es, eine Zeitung in der Hand zu haben. Nur ihr könnt ja gar nicht mehr richtig aktuell sein, weil das einfach auch die neuen Medien das alle.
Weil die aktueller sind.
Ne? Weil die aktueller sind, weil die es wegnehmen. Ja. Und natürlich habe ich mich auch und vielleicht nicht nur einmal auch über die Journalisten und Lokalsportreporter aufgeregt, aber letztendlich ist es Geben und Nehmen. Ich bin durch euch auch damals angefangen mit Bernhard Bruch, Werner Zeretzke, Dietmar Gessner, Werner Zeretzke habe ich schon gesagt, Dirk Möllers, jetzt Kai Lübbers, eben auch immer auch gut begleitet worden. Natürlich gab es auch das eine oder andere Mal auf dem Deckel. Das gehört ja auch dazu. Das hast du auch gerne gemacht. Aber trotzdem sitze ich jetzt ja wieder mit dir hier. Ich bin unterstützt worden. Ich habe ja auch in meinen jungen Jahren und jetzt auch zur Corona-Zeit Fußballschulen angeboten hier für Kinder und Jugendliche, für Kinder hier rund um Rheine.
Wo Fußballschule in Haunhorst, ne, zum Beispiel.
In Haunhorst.
St.
Und jetzt,
Arnold.
Genau. Das war ja kein Kommerz für mich, sondern das war einfach was für die Kinder machen. Und da bin ich eben von euch auch unterstützt worden. Und deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Und ihr freut euch, wenn ihr was über mich schreiben könnt. Ich freue mich, wenn ich gute Artikel lese. Und gut, das ist euer Job. Aber ich wünsche mir einfach manchmal vielleicht auch noch ein bisschen kritische Berichterstattung auch hier, auch von dir.
Wir nehmen das auf, Bodo. Ich nehme das auch an. Zu dir nochmal. Ich denke mal, so wie ich dich einschätze und auch kenne, setzt du dem Ende deiner Trainerzeit, setzt du keinen Zeitpunkt für das Ende deiner Trainerzeit. Was mich hier und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren würde, von welchen anderen Trainern hast du im Laufe deiner Zeit profitiert oder tust das immer noch?
Also ich möchte so lange Trainer bleiben, wie ich gesund, munter und fit bin. Ich sehe selber zu, dass ich einigermaßen fit bin. Und wenn mein Körper nicht fit ist, bleibt mein Kopf in der Regel auch fit. Das ist mein Ziel. Gelernt und inspiriert. Ich sag mal, ich durfte die Größen Sigi Wolters, Hans-Dieter Jürgens, damals Friedel Mensing war mein D-Jugendtrainer. Mhm. Ja, Friedel Mensing war einfach eine Ikone, wenn der auf dem Platz war, der hat den Ball jongliert und hat uns eine Geschichte erzählt dazu. Das waren eben so Typen. Ralf Peter, mein Kreisauswahltrainer, bei dem ich meine erste Lizenz gemacht habe mit 15. Mhm. Helmut Horsch habe ich jetzt am Montag auf der Trainerfortbildung wieder gesehen. Ja, der ist so alt wie mein Vater. Ja, ja. Der war 89 Preußen-Trainer und 2 Jahre später durfte ich bei ihm die B-Lizenz machen mit 17 damals. Und das war für mich ein Fußballherrgott. Und das waren so Typen. Aber den engsten Kontakt habe ich eben zu Sigi Wolters, der hier in Rheine bekannt ist, beim FCE tätig war. Beim Set 05 hatten wir mit die erfolgreichste Zeit in der Oberliga damals. Er ist ja eben auch Speller wir sehen uns häufig.
Kommt er zum Platz in Spelle?
Kommt zum Platz hin, wir telefonieren alle paar Wochen mal. Ja, und am meisten, den größten Kontakt habe ich eben noch zu Hans-Dieter Jürgens, was für mich einfach ein Wahnsinnstyp ist. Ne, der immer, wenn du mit dem telefonierst, dann darfst du dir eine Stunde lang nichts vornehmen. Der hat immer was zu erzählen. Und mit dem durfte ich jetzt auch bei Borussia Amstetten, das war auch ganz schön. Ich war ja jahrelang eigentlich immer der Schwarze. Bei Amstetten 05 tätig. In Amstetten sind ja die.
Ach, wegen der Vereinsfarben.
Genau. 05 ist schwarz und dann war ich bei den Roten normal. Da wurde das bei den Roten auch nicht ganz so gerne erst gesehen, als ich da war. Aber dann haben wir trotzdem ein schönes Jahr gehabt und es war immer ein Erlebnis. Vor der Trainingseinheit mit Jogi in der Kabine zu sein und nach dem Training mit Jogi in der Kabine zu sein, hat dann auch viele Anekdoten erzählt und aber auch er hat sich verändert, er hat sich auch angepasst und ist einfach ein guter Typ. Und diese Typen, das muss man ja einfach mal sagen, die gehen ja so ein bisschen auch verloren. Also wir haben jetzt, ich sag mal, was haben wir hier noch? So wilde Typen.
Jetzt auf regionaler Ebene.
Hier bei uns, aber Pascal Wilmes, ne? Da muss ich sagen, so Pascal ist ja nochmal so ein, den kenne ich auch von klein auf. Ja,
der Fond terrible, ne? So ein
ja,
bisschen,
genau.
Ne?
So, und ich kenne seinen Vater ja ganz gut, als früher der Sport geschrieben hat und Pascal war als kleiner Junge mal da und er macht das aber wirklich gut und er traut sich auch mal was zu sagen, was andere nicht sagen er hat momentan natürlich auch Erfolg. So, dann wird das nicht um die Ohren geworfen. Ja? Aber das ist eben noch so einer, wo du sagst, den finde ich cool und der macht das gut und ansonsten, ja, das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun. Es drücken ja auch immer neue nach. Mhm. Ja, und früher war ich immer der Junge. Mhm. Und jetzt bin ich der Alte. Und dann, wir Alten sagen dann immer, ja, die Jungen, die machen dies und das und dies und das. Und die Vereine wollen dann vielleicht auch erst Frischfleisch haben, will ich das mal so sagen. Und das ist bei uns Trainern, ist es so viele in meinem Alter gibt's gar nicht. Ja, da gibt's ganz, ganz Alte. Mhm. Und die meisten sind alle so, um die drei, haben da drei davor. So, Cello hört auf, obwohl er noch gerade 40 ist.
Vielleicht steigt er irgendwann ein.
So, das ist so wie bei Schauspielern, glaube ich. Man liest das immer bei Frauen, die Schauspielerinnen, gendern wir mal ein bisschen, die haben immer Probleme, so zwischen 40 und 60 Angebote zu bekommen. Und bei uns Trainern ist das, glaube ich, ab 40 so ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, und dann, wenn die Vereine ganz, ganz große Probleme haben, dann wird dann die Handynummer rausgeholt von irgendeinem Älteren. Und das habe ich auch schon häufig erlebt, jetzt in den letzten Jahren. Wenn ein Verein nicht mehr weiter wusste, dann musste dann jemand herhalten, dem man das dann zutraut. Und das sind dann häufig dann die älteren Erfahrenen. Ich weiß, jetzt habe ich doch ein bisschen den Faden verloren, ne, von der Ausgangsfrage. Aber mach mal weiter.
Geht mir auch immer so. Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen. Ich finde, wir haben schon ganz viel erfahren. Ein Thema hat mich nochmal interessiert. Ich habe in einem alten Interview von dir gefunden, dass du mal ein Zertifikat in mentaler Philosophie erworben hast. Wie wichtig, Bodo, ist die mentale Vorbereitung heutzutage im Fußball der Spieler, aber vielleicht auch für dich als Trainer auf das Fußballwochenende?
Also da bin ich... Also ich bereite mich mental auf ein Spiel vor, indem ich morgens laufen gehe, eine Stunde, mich auspowere. Und ich sag meinen Spielern immer, das ist so unser Mantra, wir sollen Hygiene betreiben. Hygiene bedeutet für uns Ernährung, Schlaf, Bewegung, viel trinken, viel Wasser trinken. Und ich glaube mal, wenn man sich so an diese Dinge hält, selber körperlich fit sein, gut aufs Spiel vorbereiten. Und wenn man körperlich sich gut vorbereitet, dann ist man im Kopf auch klar. Und was ich so abschließend mal sagen möchte, viele sagen, das hat auch was mit Mentalität zu tun. Also Mannschaften, ich bin noch nie vom Platz geflogen. Ich habe noch nie eine gelbe Karte, noch nie eine rote Karte bekommen als Trainer.
Als
noch
Trainer,
nie,
als Spieler schon.
Als Spieler vielleicht, ja, aber als Trainer nicht. Und meine Mannschaften waren ganz oft Fairness-Pokalsieger. Wir haben also mit Altenberge, jetzt auch mit Spelle im letzten Jahr, sind wir Erster geworden, teilweise sogar Dritter in ganz Westfalen, Dritter in Niedersachsen geworden. Also da lege ich also großen Wert drauf. Man muss frech sein, man muss bissig sein, aber trotzdem auch immer fair bleiben. Und das hat ja auch was mit Mentalität zu tun.
Durchaus. Abschlussfrage, hast du immer noch deinen persönlichen Trainerstuhl, den du immer mitbringst zum Spiel, so eine Art ausklappbaren Campingstuhl?
Genau, ich habe natürlich schon viele weggeschmissen in meiner Zeit und auf verschiedene Sportplätzen gelassen, wenn das dann gar nicht lief. Und ich hole mir dann immer einen neuen. Jetzt habe ich für die neuen Saison habe ich mir jetzt einen bei Obi gekauft im Baumarkt. Es gibt noch viele andere Baumärkte, weiß ich auch, aber Obi hatte eben ein gutes Angebot.
Wird sich Enno Hellmuth freuen.
Und ich habe mir jetzt einen grünen geholt für die Hoffnung und wo ich meinen Tee, den ich immer dabei habe, reinstellen kann. Und also der Trainerstuhl ist eigentlich immer an meiner Seite.
Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, Bodo Gadomski, für dieses wirklich ja sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch und wünsche alles Gute, Bodo.
Danke gleichfalls.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen. Das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.